Herzlich willkommen bei Bildung in Thüringen. Wir begrüßen die Hörerinnen von Radio Frei in Erfurt und von Offenen Kanal in Jena.
Sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Lotte in Weimar und von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg. Bildung in Thüringen. Diskussionen zur Bildungspolitik.
Fragen zur Erziehung.
Neuigkeiten aus Kitas,
Schulen und Hochschulen. Bildung in Thüringen, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr auf Radio Frei.
Willkommen bei Bildung in Thüringen mit einer Corona-Sonderausgabe. Das sind Justin Walter und ich, Michael Kummer, für euch im Studio. Nee, sind wir nicht, sondern wir dürfen nicht ins Studio, wir dürfen uns auch nicht sehen oder sollen das zumindest nicht, wie alle anderen auch. Wir nehmen das ernst und sind im Homeoffice und wir nutzen die technischen Möglichkeiten, die es inzwischen so gibt, dank Internet und nehmen das jeweils von unserem Rechner aus auf und haben diese Sendung dann dementsprechend auch im Homeoffice für euch zusammengeschnitten und vorbereitet. Also Bildung in Thüringen, die zweite Sendung im April. Und Justin wird euch jetzt erzählen, was euch in dieser Stunde erwartet.
Genau, also hallo erstmal. Und unser heutiges Thema ist im Prinzip Demokratiebildung an Schulen und dürfen Thüringer Schülerinnen mitbestimmen, also Mitbestimmung an Thüringer Schulen. Und dazu werden wir heute als erstes ein Interview mit der Landesvorsitzenden der GEW Thüringen, Katrin Vitztum, hören. Und außerdem noch drei weitere Interviews mit Redakteuren unserer Mitgliederzeitschrift, nämlich einmal Ilka Maria Haarmeister zum Thema Berufsschulen und Demokratiebildung und außerdem zu einer Interviewstudie zu der Mitbestimmung von Thüringer SchülervertreterInnen. Außerdem haben wir ein Interview mit Marcel Hellwig zum Thema des neuen Schulgesetzes und was darin verankert ist an neuen Bestimmungen für Mitbestimmung an Thüringer Schulen. Und zuletzt werden wir dann noch ein Interview hören mit Mike Stieber über den DVPB, die Deutsche Vereinigung für politische Bildung e.V.
Genau, und das Interview mit Katrin Vitztum, die Landesvorsitzende, das ihr gleich im Anschluss hören werdet an die erste Musik, dreht sich rund um Corona und die Bildungseinrichtungen in Thüringen. Also was ist gerade aktuell, wie sehen die neuesten Regelungen und Vorhaben aus im Kita-Bereich, im Schulbereich und im Hochschulbereich? Seid gespannt, nach der ersten Musik geht's los.
Sing out to the righteous and the holy, and to the children that they may live. Sing out to sinners right here among us all, who keep on selling you and I out. Sing out to the Spirit right here upon us now. Lay down your man-made things and open your arms and fly away. And a great darkness with lit hands will open up my eyes to a world that's always told me lies, and like a whisper or a thunderous cry, I look somewhere deep inside my soul and I know that I other right. We treat each other like tools. I know we know wrong from our right. So why do we keep on getting fooled now? And I am your brother. I come from the same blood as you. And I, you are my sister.
Wie sind wir zurück bei Bildung in Thüringen? Und wir haben jetzt als Interviewpartnerin die Landesvorsitzende der GEW Thüringen, Katrin Fitzu. Hallo.
Hallo.
Wir wollen mit dir heute mal am Anfang der Sendung ein bisschen über die aktuelle Corona-Situation und das Bildungssystem sozusagen reden. Da wäre meine erste Frage, welche Probleme und Schwierigkeiten ergaben sich denn seit den Schulschließungen, die ja mittlerweile fast einen Monat zurückliegen, Mitte März für Schülerinnen, Lehrerinnen oder auch Horterzieherinnen? Also was kam da alles so auf die GEW zu?
Ganz viel. Ministerium hatte ja vor einem Wochenende bekannt gegeben, dass Schulen geschlossen werden und hat noch den Montag nach dem Wochenende die Schulen aufgelassen, damit überhaupt organisiert werden kann, dass Schülerinnen und Lehrerinnen jetzt irgendwie auf eine andere Art und Weise miteinander in Kontakt bleiben müssen. Und ich glaube, erstmal dieser eine Tag hat relativ viel gebracht, weil tatsächlich dort Arbeitsaufträge verteilt werden konnten, Schulbücher, Arbeitsblätter kopiert werden konnten und auch nochmal Telefonnummern, E-Mail-Adressen auf dem aktuellen Stand gebracht werden konnten, damit Schülerinnen und Lehrerinnen miteinander im Gespräch bleiben während der Zeit. Dann war ja die Entscheidung zu treffen, dass Schulen auch Notbetreuung anbieten für Kinder bestimmter Berufe und auch das hat sozusagen nochmal zu einer Umorganisation geführt, dass Lehrkräfte dann eben doch in der Schule sein mussten und auch Horterzieherinnen in der Schule sein mussten, um die Notbetreuung für die betroffenen Kinder aufrechtzuerhalten. Das hat, glaube ich, den Alltag der Beschäftigten deutlich durcheinandergewirbelt. Die einen, die quasi von einem Tag auf den anderen im Homeoffice waren, Distanzunterricht machen mussten. Ein Teil von ihnen hat dort digital gearbeitet, ein anderer tatsächlich klassischerweise analog, also das heißt mit Arbeitsblättern, die per Post hin und her geschickt wurden. Aber auch für die Menschen, die in der Notbetreuung waren, weil plötzlich waren die Gruppen ganz klein, der Kontakt sollte nach wie vor vermieden werden. Manchmal gab es auch nur ein Kind in der Betreuung und ich glaube, das ist so romantisch, das im ersten Moment klingt, glaube ich, für einen normalen 8-Stunden-Tag durchaus eine Herausforderung, damit umzugehen. Genau, das und ansonsten sind wir seit der Schulschließung tatsächlich mit vielen Anfragen befasst, was Präsenzzeiten betraf am Anfang, ob Dienstberatungen durchgeführt werden müssen, ob Lehrkräfte die Klassenzimmer säubern müssen. Solche Dinge waren tatsächlich am Anfang sehr wichtig. Das hat ein bisschen abgenommen. Wir haben jetzt auch seit fast anderthalb Wochen Ferien, das merkt man auch. Aber den viel größeren Problembereich haben wir in den Kitas, dass die Situation einfach insgesamt ganz anders ist.
Was ist denn das grundlegende Problem in den Kitas? Also man muss ja differenzieren zwischen kommunalen Kitas, also die in Hand der Kommunen weiterhin betrieben werden und welchen, die an freie Träger beauftragt wurden, die Kita zu betreiben. Da gab es ja sozusagen Unterschiede, ne? Wie die Beschäftigten da auch teilweise zumindest behandelt wurden. Was war denn da so das Grundproblem?
Das Grundproblem war, dass die freien Träger sich nicht darauf verlassen haben, dass das ihnen aus dem Kita-Gesetz zustehende Geld aufgrund der nicht stattfindenden Betreuung auch tatsächlich weitergewährt wird. Das hat das Land Thüringen relativ schnell klargestellt, dass die Landesmittel zu 100% weiterlaufen, auch wenn die Kita geschlossen ist oder nur Notbetreuung ist und die Beschäftigten im Homeoffice ganz viele wichtige Aufgaben nach wie vor auch für die Kita erbracht haben. Auch aufgrund unserer Anregungen hat das Ministerium dann einen Kindergartenpakt vereinbart mit den Kommunen und dem Verband der freien Träger, der sogenannten Liga, um nochmal klarzustellen, die Landesmittel fließen und deswegen gibt es keinen Grund, auf die Arbeitsverträge und Gehaltsbezüge der Erzieherinnen Einfluss zu nehmen. Und ja, es ist in der Tat so, die Kommunen sind eher in der Lage, sozusagen mit dem Tarifvertrag, den Verdi abgeschlossen hat mit den kommunalen Arbeitgebern, dass Kurzarbeit nämlich nicht für die Beschäftigten im sozialen Erziehungsdienst zählt. Damit sind die sozusagen sicher. Das haben sie aber nicht weitergegeben, nicht unbedingt weitergegeben an die freien Träger. Dort gibt es durchaus Kommunen, die immer noch Druck ausüben auf die Träger, ihren Beschäftigten Kurzarbeit anzubieten. Und wir kämpfen da seit Beginn sozusagen der Schließung um eine vernünftige Lösung und eine auch transparente Lösung und gleichberechtigte Lösung, also dass es eigentlich egal ist, bei welcher Einrichtung Erzieherinnen und Erzieher arbeiten. Wir haben heute nochmal mit dem Ministerium zum Kindergartenpakt nachverhandelt und ihn nochmal gebeten, nochmal sehr deutlich klarzustellen, das Land finanziert seine Mittel zu 100% weiter, übernimmt die Elternbeiträge, das heißt auch die Kitas haben keine Einnahmeverluste und damit müssen Angriffe auf die Arbeitsverträge, auf das Gehalt von Erzieherinnen und Erziehern unterbleiben. Ob das tatsächlich gelingt, dass sich die Träger und die Kommunen da zu 100% dran halten, bleibt nach wie vor offen. Das heißt aber für uns, wir beraten unsere Mitglieder quasi täglich, wie sie mit Anforderungen zu Kurzarbeit, zu Stundenkürzungen etc. umgehen können.
Ja. Nochmal Stichwort digitales Lernen. Im Kita-Bereich hast du jetzt gesagt, spielt das eine Rolle, aber noch viel mehr natürlich im Schulbereich. Da ist ja der Stand auch sehr, sehr verschieden, je nach technischer Ausstattung der Schule, Internetanbindung, vielleicht auch Vorarbeiten, Offenheit des Kollegiums überhaupt und so weiter. Also und das wirkt sich ja unmittelbar auf die Arbeitsweise und natürlich auch auf die Arbeitsbedingungen jetzt aus. Was kannst du denn darüber berichten?
Die digitale Ausstattung der Schulen selbst spielt gerade beim digitalen Lernen nicht so sehr die große Rolle, sondern es sind ja die Lehrerinnen in aller Regel zu Hause und machen von dort aus digitalen Unterricht. Das in aller Regel auch mit ihren privaten Endgeräten. Das ist etwas, was man dann tatsächlich im Nachgang bei weiteren Diskussionen um Ausstattung, Digitalpakt auch nochmal mit in den Blick nehmen muss. Und die Lehrkräfte haben halt sehr unterschiedlich gearbeitet. Also die, denen das digitale Arbeiten schon vertraut war, die vielleicht auch neugierig waren, die haben diese Zeit genutzt, dort Dinge auszuprobieren, mit ihren Schülerinnen auch das tatsächlich Distanzunterricht zu machen. Und Lehrkräfte, denen das nicht so vertraut ist, denen bis dahin auch Fort- und Weiterbildung gefehlt haben, die haben halt tatsächlich die klassischen Arbeitsblätter kopiert und Termine vereinbart, bis wann die bearbeitet sein müssen und um Rücksendungen gebeten, sodass man im Moment noch mal ein bisschen genauer gucken muss, was ist tatsächlich passiert, welche Altersgruppen haben sich stärker im digitalen Lernen ausprobiert und dann kann man daraus Rückschlüsse ziehen, wie es danach weitergehen kann.
Danach weitergehen, schönes Stichwort. Jetzt wird ja gerade diskutiert, wann und wie man wieder sozusagen die Ausgangsbeschränkungen lockert. Für die Bildungseinrichtungen gibt es ja besondere, sagen wir mal, Bedingungen zu erfüllen. Da legt ja die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, aber auch die anderen Berufsverbände für die Lehrer und Erzieher Wert drauf. Welche sind das denn? Also worauf muss geachtet werden, wenn man jetzt wieder Schulen, Kindergärten, Hochschulen öffnet?
Das Grundprinzip muss sein, die Gesundheit der Beschäftigten und der zu Betreuenden geht vor. Schule, Kitas sind Orte der Begegnung. Da sind Menschen ganz nah in Kontakt. Da wird es schwer, Abstandsregeln einzuhalten oder auch überhaupt die Idee von Masken zum Beispiel sich schwer vorzustellen, wie das im Schulbetrieb oder im Kita-Betrieb tatsächlich aussehen kann. Insofern heißt es für uns, dass ganz klar ist, Schule darf nur dann öffnen, wenn die Standards zur Gesunderhaltung und zum Schutz vor dem ansteckenden Virus tatsächlich überall erfüllt sind und keiner der Beschäftigten oder auch der Schülerinnen und Schüler Angst haben muss, sich tatsächlich in der Schule anzustecken. Das ist nicht ganz einfach. Wir wissen um die Ausstattung der Einrichtungen. Wir wissen zum Teil, wie es im hygienischen Bereich aussieht, dass Toilettentrakte saniert werden müssten, dass in nur wenigen Räumen in der Schule überhaupt warmes Wasser vorhanden ist, dass es oftmals an Seife und Einmalhandtüchern mangelt. Da ist die Haltung der GEW ganz klar, wenn diese Bedingungen nicht stimmen, ist es den Lehrkräften, dem pädagogischen Personal und auch den Schülerinnen und Schülern im Grunde nicht zuzumuten, in diese Schule zu gehen.
Zum Abschluss würde ich ganz gerne nochmal fragen, da ja nun bald auch Prüfungen anstehen, wie ist da die Stellung der GEW? Sollen die Prüfungen stattfinden oder wenn nicht, welche Alternativen gibt es denn dafür?
Also wir haben das tatsächlich unter den Landesvorsitzenden sehr kontrovers diskutiert. Es gibt ja Bundesländer, die haben die Abiturprüfungen schon fast durchgehabt zum Beginn der Schulschließung oder gerade angefangen. Und es gibt Bundesländer wie Bayern und Baden-Württemberg, die relativ spät in die Ferien gehen und deswegen noch Potenzial sehen, sozusagen Prüfungen auch tatsächlich durchzuführen. Insgesamt hat sich die GEW aber dann doch durchgerungen zu sagen, Prüfungen um jeden Preis, das kann es nicht sein. Also wenn sozusagen die Bedingungen an den Schulen nicht ausreichend sind, um sich vor Ansteckung zu schützen, dann sollten auch keine Prüfungen stattfinden. Auch vor dem Hintergrund der sehr ungleichen Vorbereitungsmöglichkeit, die Schülerinnen und Schüler jetzt haben. Also gehen wir nochmal auf das Thema Distanzunterricht, Ausstattung mit digitalen Medien. Es hat eben nicht jede Familie für jedes Kind einen Rechner und ein entsprechend großes Datenvolumen, um digital zu arbeiten. Das heißt, die unterschiedliche Vorbereitung wird sich auch auf die Prüfungen auswirken. Und das halten wir für nicht gut. Es wäre möglich, und die westlichen europäischen Länder um uns herum machen das ja auch, es wäre gut möglich zu sagen, dass die bis jetzt erreichten Noten auf dem Zeugnis ausgewertet werden, gerne auch von einer Prüfungskommission, die sonst ja auch für Prüfungen gebildet wird, und sozusagen mit Blick auf die Entwicklung des Schülers über, oder der Schülerin über die gesamte Schullaufbahn hin, daraus eine entsprechende Abschlussnote auch zu erstellen. Ich sag mal das Stichwort Notabitur, solche Varianten gab es schon mal auch in anderen Zeiten. Da sagen wir als GEW ganz klar, ja, solche Alternativen müssen in den Blick genommen werden, wenn wir den Gesundheitsschutz für alle Beteiligten ernst nehmen.
Okay, also wir sehen da, dass es noch etwas Arbeit vor uns. Ich möchte mich trotzdem bei dir für das Interview bedanken und wir hören nach der nächsten Musik gleich das nächste Interview mit Ilka Maria Hameister. Dankeschön.
Danke auch.
Bildung in Thüringen.
Sie können die Sendung nachträglich hören in der Wochenaudiothek auf der Internetseite von Radio Frei www.radio-frei.de und als Podcast auf der Internetseite der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft www.gew-thüringen.de.
Willkommen zurück bei Bildung in Thüringen und wir befinden uns jetzt im nächsten Interview, nämlich mit Ilka Maria Hameister. Herzlich willkommen.
Oh, schön, dass ich da sein darf.
Du bist nicht nur GEW-Mitglied, sondern auch wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Didaktik der Politik an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena und du warst außerdem Redaktionsmitglied der aktuellen Mitgliederzeitschrift der GEW Thüringen und dort hast du unter anderem Ergebnisse einer Interviewstudie mit Thüringer Schülervertreterin vorgestellt. Die übergestellte Frage dieser Studie war, was verstehen denn Schülervertreterinnen selbst unter Mitbestimmung? Könntest du unseren Zuhörerinnen einmal kurz zusammenfassen, welche positiven, aber vielleicht auch negativen Rückmeldungen zu dieser Studie erfolgten?
Ja, genau. Vielleicht kurz zum Hintergrund dieser Studie. Was war überhaupt der Grund, sich mit dieser Frage zu beschäftigen? Das war vor allem die Beobachtung, dass an die Rolle der Schülervertreterung ein sehr großer, umfangreicher und bunter Reigen an Erwartungen eigentlich gestellt wird. Also sie sollen einerseits irgendwie als natürlich vor allem als VertreterInnen fungieren für die Schülerinnen, also als politische Funktion, als Verträger dastehen. Sie haben aber gleichzeitig auch sowas wie ein Aushängeschild-Funktion für die Schülerschaft und auch für die ganze Schule als Gesamtes. Sie sollen die Organisation irgendwie mit weiterentwickeln. Also es ist sehr vielfältige Rollenerwartung. Und dann wollte ich mich genau mit der Frage beschäftigen, wie die AkteurInnen eigentlich selbst ihre Mitbestimmungsrolle wahrnehmen. Und vielleicht, was ich als in Anführungszeichen Positives zusammenfassen lässt, ist, dass sie diese Komplexität ihrer Rolle auf jeden Fall selber auch unmittelbar wahrnehmen und dass sie die verschiedenen Anforderungen auf jeden Fall erkennen und auch wirklich im Alltag dann natürlich, und das ist vielleicht das Negative oder vielleicht Herausfordernde, auch in all ihren Problematiken wahrnehmen, indem es halt immer wieder auch Zielkonflikte gibt, mit denen sich auseinandersetzen müssen. Klassischerweise natürlich, dass sie zum einen wahrnehmen, dass sie an dieser Rolle selber wachsen sollen und Demokratie erfahren und erleben und auch lernen sollen, gleichzeitig aber auch, dass den MitschülerInnen beibringen sollen, indem sie als Rollenvorbild fungieren, aber indem sie auch aktiv sie in Bildungsprozesse mit einbinden. Und auf der dritten Seite sollten sie auch gleichzeitig dafür gewährleisten, dass sie von den LehrerInnen auf Augenhöhe als professionelle Partner anerkannt werden. Und so gibt es ganz viele verschiedene Zielkonflikte, mit denen sie auseinandersetzen wollen, die hochkomplex sind und die zu einem gewissen Maß an Frustration natürlich an einer oder anderen Stelle führen und auf der anderen Seite aber auch für viele Beteiligte, mit denen ich mich da unterhalten habe, auch gerade die Reizausbildung.
Das letzte habe ich nicht verstanden, den letzten Satz.
Für viele der Beteiligten aber auch gerade der Reiz ausmacht und die Freude. Aber so ein bisschen schwierig für, das kam bei vielen Interviews raus, dass sie sich nicht ganz klar waren in der Situation, in wo sie sich eigentlich verorten sollen und wie sie konkret handeln sollen.
Das klingt ja, das hast du jetzt gerade beschrieben, das klingt ja tatsächlich sehr komplex, vielfache Rollenkonflikte, Zielkonflikte. Kannst du ganz grob sagen, ist das, wenn sie das selber reflektieren, stelle ich mir jetzt vor als Laie, dass das eher ältere Schüler machen. Also sagen wir mal ein Fünftklässler, Sechstklässler eher nicht so, dass er das nicht so reflektiert, oder täusche ich mich da? Also ist das eine Altersfrage, die Wahrnehmung der Zielkonflikte und Rollenkonflikte? Und die zweite Frage geht in die ähnliche Richtung. Was hast du denn, hast du sozusagen so Typen feststellen können? Also sagen wir mal ganz klischeehaft, dynamische, männliche Schüler der 12. Klasse machen das ganz anders als ein Mädchen der 5. Klasse oder sowas. Ja, also das ist jetzt mal eine These. Ne? Also gibt's eine Altersfrage und gibt's eine Typenfrage?
Was die Altersfrage angeht, kann ich keine richtige Antwort geben. Zum einen, weil es überhaupt gar keine repräsentative Studie war. Das war eine Fallanalyse, die ich da gemacht habe, also Fallstudie, die ich qualitativ einzeln ausgewertet habe, deswegen ich jetzt gar keine Aussage dazu geben würde, die Kohorte zeichnet dieses Muster eher aus als die Kohorte. Genau, und so eine aussagekräftige, definitive Typen Bildung kann ich auch nicht feststellen. Was mir zum Beispiel aber als Antwort einfällt, war ein Einzelfall von einer Schülervertreterin, die immer wieder wiederholte in diesem Interview dieses Sprachbild, naja, ich bin ja eigentlich auch nicht so die geeignete Schülervertreterinnen und auch nicht die typische Schülervertreterin, ich bin ja eher schüchtern und zurückhaltend etc. etc. Ich wurde auch als die von der einzelnen LehrerInnen darauf angesprochen, ob ich mir das wirklich zutraue, diese Rolle, denn ich trete ja so und so auf. Sie aber dazu das reflektiert hat und gesagt hat, ja, auch wenn ich der und der Persönlichkeitstyp bin, aus Sicht anderer Person, bin ich natürlich trotzdem in der Lage und auch möchte ich einfach diese Funktion ausfüllen und sehe mich trotzdem genau richtig in der Position, in der ich bin. Also ich glaube, man muss aufpassen, in eigenen Stereotypen zu denken, wie soll ein Schülervertreter, wie soll eine Schülervertreterin eigentlich idealerweise auftreten, weil man damit schon geeignete KandidatInnen verprellt.
Ja, nichtsdestotrotz gibt es ja aber dennoch quasi Engagement für seine Mitschüler und es gibt welche, die sind weniger engagiert. Das kann man ja schon feststellen. Also insofern kann man ja ableiten, was müsste ein Schülervertreter, eine Vertreterin tun, mindestens hingehen zu den Sitzungen, sage ich mal, und sich dann noch stark machen. Die andere Frage, die so ein bisschen rausklingt, weil du hast ja jetzt gesagt, mit diesen Zielkonflikten, Rollenkonflikten, die selber wahrnehmen und selber reflektieren. Aber was ist denn mit dem Punkt der Mitbestimmung selber? Also haben die sich geäußert in die Richtung, das ist hier eine Alibi-Veranstaltung, ich sitze dann zwar mit dabei bei der Schulkonferenz, aber eigentlich habe ich nichts zu entscheiden? Oder waren die eher positiv bestimmt, was sie alles mitbestimmen dürfen?
Ja, da war ein großes Gefälle mit dabei und das war natürlich auch spannend zu sehen. Es gab Einzelschulen, in denen sehr positive Rückmeldungen über die Rahmenbedingungen und über die Unterstützungsleistungen gefällt wurden. Und dann gab es aber auch wieder Berichte von den SchülervertreterInnen, dass dort kaum Unterstützung von Mitschülern, von Schulleitungen, von anderen Lehrkräften existieren, dass beispielsweise noch nicht mal regelmäßig Einladungen für die Schulkonferenz, auch für die Schülervertreterin mit ausgesprochen werden, auch wenn das natürlich de facto sie daran teilhaben müssen und auch rechtlich dürfen und dass es der zentralen Gremien sind. Da gab es also wirklich große Unterschiede. Was häufiger genannt wurde, auch, dass es sehr abhängig ist von dem Engagement von Einzellehrkräften und aber natürlich auch von EinzelschülerInnen, wie sehr man sich in dieses Thema reinhängt. Und aber auch viel davon abhängt, wie sehr sich die Schulleitung mit diesem Thema identifiziert und dafür einsetzt, dass auch echte Partizipationsräume geschaffen und ausgebaut werden.
Vielen Dank, Ilka. Wir hören jetzt erstmal ein bisschen Musik und dann gehen wir gleich noch auf deinen zweiten Beitrag für die aktuelle Thüringer Zeitschrift ein. Also dann bis gleich. Willkommen zurück bei Bildung in Thüringen. Und wir sind immer noch im Interview mit Ilka Maria Hameister. Und Ilka, du hast ja auch einen weiteren Beitrag für die Thüringer Zeitschrift geliefert, sozusagen dieses Mal. Nämlich ein Interview mit der Berufsschullehrerin Uta Seiwold-Pfeiffer von der Karl-Volkmar-Stoi-Schule in Jena zum Thema Demokratiebildung an Berufsschulen. Worin liegt denn für dich aus der Erkenntnis des Interviews der größte Unterschied oder auch die größte Herausforderung, sage ich jetzt mal, von Demokratiebildung an Berufsschulen im Gegensatz zu allgemeinbildenden Schulen?
Eine Hauptauffälligkeit ist natürlich, dass es häufig in Blocksystemen unterrichtet wird. Das heißt, es gibt regelmäßige Phasen, in denen tatsächlich Schule vor Ort, so wie wir ihn auch in allgemeinbildenden Schulen kennen, stattfindet und dann aber auch wieder geht es zurück in die Betriebe. Es fehlt also so ein wenig die Kontinuität, die man einfach als organisatorische Rahmenbedingung bei allgemeinbildenden Schulen hat. Und das hat natürlich wiederum Auswirkungen auf eine ganze Reihe an anderen Faktoren. Frau Seiwold-Pfeiffer weist selber darauf hin, dass das zum Beispiel einen Einfluss darauf hat, wie das Lehrer-Schüler-Verhältnis sich entwickelt, dass das einfach langsamer ist, weil man sich nicht so häufig sieht, dass da Vertrauensarbeit etwas Herausforderndes ist aufzubauen, weil man wirklich nicht diesen täglichen Austausch hat. Und Vertrauen ist natürlich für jede pädagogische und bildnerische Arbeit ganz zentral, aber gerade natürlich auch, wenn es sich um Fragen von Politik und Demokratie angeht. Und als zweiten großen Herausforderungsblock ist natürlich auch, dass sich die Altersstruktur und die demografische Figur im Allgemeinen ein wenig unterscheidet und deutlich heterogener ist als an gewöhnlichen allgemeinbildenden Schulen. An der Steuerschule sitzen dort Schülerinnen zwischen 15 bis 50 Jahren. Das heißt, man braucht auch eine größere Anzahl an Zugängen zu diesem Thema Demokratie, um diese verschiedenen Schülervoraussetzungen gerecht zu werden und altersgerecht und erfahrungsgerecht.
Ist denn ich gehe nochmal auf den Zugang ein, also der inhaltliche Zugang, das sind ja jetzt Leute vorrangig, die eine Regel- oder Realschulausbildung haben, dann vielleicht mal gearbeitet haben, also Berufsausbildung gearbeitet haben oder sofort in die Berufsausbildung gehen. Sind denn da die Themen anders, die man bespricht? Also Stichwort Rechtspopulismus und auch die Herangehensweise. Hat sie sich dazu geäußert, wie man inhaltlich anders vielleicht angeht als beispielsweise am Gymnasium?
Ja, auch hier kommt es natürlich darauf an, welchen Schwerpunkt die berufliche Schule selber hat, also welchen Ausbildungszweig sie dann wiederum hat. Jetzt eine Steuerschule ist beispielsweise Wirtschaft und Verwaltung stark. Da ist natürlich auch irgendwie ein grundlegenderes Interesse, wie sie meint, größer, wenn es um Fragen um Politik und Demokratie geht, weil dort Zusammenhänge zur tatsächlichen Berufswelt relativ einfach herzustellen sind. Genau, was dein zweites Stichwort anging, was den Rechtspopulismus angeht, also das hat sie schon als Erfahrung auch mitkommuniziert, dass beispielsweise Wahlergebnis bei den Juniorwahlen an der Schule auf Seiten der AfD sehr hoch ausfallen und das, sag ich jetzt mal, relativ stabil über die verschiedenen Wahlen, die sie jetzt so begleitet haben, also sei es auf kommunaler Ebene, auf Europaebene oder auf Landesebene. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung, weil man damit einen Umgang finden muss und die Schüler natürlich auch in den Betrieben Themen mitbringen, die wirklich aus der, ich sage jetzt mal, Mitte der Gesellschaft kommen. Und dort sind die üblichen Parolen natürlich auch dann im Unterricht und auf dem Pausenhof dann zu hören.
Also ist es für die Schule, verstehe ich das richtig, jetzt ein besonderer Ansporn, sozusagen, wenn populistisches Gedankengut und Meinungen stärker dort Widerhall finden? Die sind ja sozusagen das Gegenteil von aufklärerischen Dingen, die unsere, sagen wir, freiheitlich-demokratische Ordnung auch ausmachen, dann wäre es ja quasi ein Schwerpunkt der Schule oder müsste es sein, dagegen sozusagen stärker durch Aufklärung vorzugehen. Man stärkt diesen Unterricht, in dem genau sowas stattfindet. Das muss ja nicht nur Sozialkunde sein, es kann ja auch Ethik sein oder Geschichte oder sonst gesellschaftswissenschaftliche Fächer. Also ist das so? Ist das ein besonderer Schwerpunkt vor dem Hintergrund wissen, dass eben bei den Juniorwahlen der Anteile bei diesen, sagen wir mal, Parteien sehr hoch sind? Oder spielt es gar keine Rolle? Arbeitet man sozusagen die Stundentage ab wie alle anderen Schulen?
Nee, das hat mich auch definitiv auch beeindruckt. Es war ganz klar, seit 10 Jahren war die bewusste Entscheidung der Schulleitung getragen, mit dem gesamten Kollegium auf das Thema Demokratie, Pädagogik und Erziehung wirklich einen Schwerpunkt zu legen und ganz vielfältiges Angebot über Unterricht hinaus anzubieten. Und dort sowohl quasi regelmäßige Angebote zu etablieren, sowas wie Juniorwahl oder regelmäßige Fahrten zum Landtag nach Straßburg, Brüssel und Bundestag etc., aber auch immer mal wieder neue Formate auszuprobieren und weiterzuentwickeln und auch gemeinsam mit außerschulischen Partnern Formen zu finden und auszuprobieren und dann zu entscheiden, ob man das weiterträgt. Also das ist eine sehr bewusste Schwerpunktsetzung der Schule.
Okay, Ika, dann möchten wir uns für das Interview bedanken. Genau, und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr hört jetzt noch ein bisschen Musik und dann bis gleich.
Bildung in Thüringen in Erfurt zu hören auf 96,2 MHz auf Radio Frei.
Willkommen zurück bei Bildung in Thüringen und wir befinden uns jetzt im Interview mit Marcel Hellwig. Hallo, grüß dich.
Hallo.
Hallo Marcel.
Marcel, du bist im Sprecherin-Team der Jungen GEW und hast in der aktuellen Mitgliederzeitschrift der GEW Thüringen eine Zusammenfassung des neuen Thüringer Schulgesetzes gemacht. Und dein Text heißt Mehr Mitbestimmung im Thüringer Schulgesetz. Kannst du unseren Zuhörern einmal kurz zusammenfassen, welche Änderungen die wesentlichsten sind und welche Vorteile sich damit vielleicht auch für Schülerinnen ergeben in Sachen Mitbestimmung?
Ja, sehr gerne. In dem Artikel, den hoffentlich ja viele von unseren Hörerinnen und Hörern auch schon gelesen haben, habe ich mich versucht, schwerpunktmäßig auf Mitbestimmungsrechte von SchülerInnen zu beschränken. Aber in dem Schulgesetz gab es natürlich noch sehr viel mehr Änderungen, dadurch, dass das Förderschulgesetz integriert worden ist und auch weitere Regelungen stattgefunden haben und nochmal viele neue Impulse auch nach dem ersten Anhörungsverfahren kamen, dann durch einen Änderungsantrag der Fraktionen, sodass nicht nur mehr Mitbestimmungsrechte für Schülerinnen und Schüler sich ergeben haben, sondern auch für Eltern, was zum Beispiel die Lernortentscheidung angeht. Also ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt beim Thema gemeinsamen Unterricht. Gibt es eine doppelte Wahlfreiheit für Eltern. Also sie können entscheiden, letztendlich, egal ob Lernvoraussetzungen geschaffen sind für den gemeinsamen Unterricht oder nicht, ob sie eher die Förderschule als Schutzraum für ihr Kind mit Förderbedarf als idealen Lernort empfinden oder doch lieber eine Schule, die gemeinsamen Unterricht anbietet und das eben auch über Gemeinde-, Schulamtsgrenzen und auch Kreisgrenzen hinaus. Und auch für Lehrkräfte gibt es mehr mitzubestimmen an ein oder anderen Stelle.
Könntest du vielleicht jetzt, die eine oder andere Stelle nennen, wo das für Lehrkräfte zum Beispiel der Fall wäre?
Es gibt verschiedene Regelungen, die die Entscheidungskompetenz vom Schulleiter weggenommen haben und die Entscheidungsrechte in die Schulkonferenz getragen haben. Und dort können Lehrkräfte als eine von drei Gruppen neben den Eltern und auch den Schülerinnen und Schülern gemeinsam Dinge entscheiden, die früher in der alleinigen Kompetenz des Schulleiters lagen.
Thema Schulkonferenz ist ein wichtiges Thema, Marcel. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären für die Zuhörer, die vielleicht schon lange aus der Schule raus sind oder zu DDR-Zeiten in der Schule waren, was ist eine Schulkonferenz? Dann vielleicht der Knackpunkt der ungenügenden Mitbestimmung bisher und jetzt der besseren Mitbestimmung für Schüler und Eltern und Lehrkräfte, die du jetzt gerade angesprochen hast, ab Sommer gilt das neue Schulgesetz. Vielleicht kannst du das nochmal kurz basiswissenmäßig zusammenfassen. Also was macht eigentlich eine Schulkonferenz und wie sieht das jetzt konkret aus? Was können zum Beispiel Schüler jetzt mitbestimmen, weil sie letztes Jahr nicht durften?
Die Schulkonferenz ist ein Gremium, was über die wichtigsten Belange einer Schule entscheidet. Ihr sitzt der Schulleiter vor, der die Sitzung der Schulkonferenz leitet und die Schulkonferenz hat eine Drittelparität. Das heißt, es gibt die schon erwähnten drei Statusgruppen, die ja irgendwas mit Schule zu tun haben. Natürlich unsere Kolleginnen und Kollegen, die Lehrkräfte, dann die Schülerinnen und Schüler und als dritte Gruppe die Eltern. Und in der Standardschulkonferenz sind pro Gruppe jeweils drei Mitglieder vertreten und es werden gemeinsam Mehrheitsentscheidungen getroffen in der Schulkonferenz und da gibt es verschiedene Sachen, also was jetzt neu ist, die Schulanfangszeit wird jetzt festgelegt von der Schulkonferenz, das hat früher nur die Lehrerkonferenz gemacht. Was macht die Schulkonferenz noch neu hinzu, ist gekommen über Grundsätze der Antidiskriminierungsarbeit zu entscheiden. Sie entscheidet aber auch über außerschulische Veranstaltungen, den Zugang von außerschulischen PartnerInnen über pädagogische Konzepte etc. pp.
Essensversorgung ist auch so ein Beispiel, ne? Also wer ist der Essensanbieter, welche Getränkeautomaten werden aufgestellt, das ist ja für Schüler auch immer ganz wichtig. Aber bleiben wir mal bei der Schulanfangszeit. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, entscheiden jetzt nicht nur die Lehrer, sondern eben auch Eltern und Schüler mit darüber, wann die Schule früh beginnt. Das heißt, wenn die Schüler sagen, um 8 ist mir eigentlich zu früh und die Eltern auch, dann haben die quasi eine Zweidrittelmehrheit in der Schulkonferenz und können sagen, wir wollen erst 9.30 Uhr beginnen. Ist das richtig?
Ja, aber natürlich nicht alleinig. Das soll natürlich in der Zusammenarbeit mit den Schulträgern passieren, weil ja viele Sachen davon abhängen. Also wenn jetzt eine Schule entscheidet, innerhalb eines Kreises zum Beispiel später anzufangen als die anderen Schulen, stellt sich natürlich Folgefragen wie die Schülerbeförderung. Also welche Schule wird wann angefahren?
Ja.
Genau. Okay. Oder muss es jetzt einen zusätzlichen Bus geben?
Da gibt es ja jetzt in dem überarbeiteten Schulgesetz die Möglichkeit des Vetos. Das kannst du vielleicht nochmal erklären. Wer kann da wann welches Veto einsetzen in dieser Schulkonferenz? Ne? Und vielleicht kannst du nochmal so aus dem Nähkästchen plaudern. Du warst ja mit dabei bei der Entstehung des überarbeiteten Schulgesetzes. Vielleicht sagst du nochmal, welche Rolle du dort hattest und wie dieses Vetorecht da reingekommen ist.
Ja, sehr gern. Also dieses Vetorecht orientiert sich an einem Sondervotum, den es auch schon lange im Hochschulgesetz gibt. Eine Hochschule ist ja ähnlich wie eine Schule, auch aufgebaut aus verschiedenen Statusgruppen. Da haben wir noch eine vierte Gruppe im Vergleich zu den Schulen und natürlich haben Eltern an Hochschulen nichts zu sagen. Aber da kannten wir schon, dass wenn eine Gruppe in einem Anliegen geschlossen überstimmt wird, dass sie dann ein Veto einlegen kann, was eine aufschiebende Wirkung hat und was auch Teil des Protokolls wird. Also darum geht es, wenn Entscheidungen getroffen werden, wo eine Gruppe komplett dagegen ist, weil sie vielleicht betroffen ist und eine besondere Perspektive drauf hat, dass sie nochmal so ein Sonderrecht haben, so ein Signalzeichen zu setzen, dass es eine aufschiebende Wirkung hat, dass man nochmal nachverhandeln kann, also nochmal Zeit hat zwischen den Schulkonferenzen, die stattfinden, nochmal Aushandlungsprozesse zu machen oder nochmal besser einzugehen auf die Bedürfnisse, warum sich jetzt eine Gruppe übergangen fühlt und dann erst auf der nächsten Schulkonferenz kann dann per Mehrheitsentscheidung das getroffen werden. Dass es nicht einfach so stattfindet, sondern dass es so einen Effekt gibt, halt mal stoppt, lasst uns nochmal reden. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache, die einen Zug gehalten hat in das neue Schulgesetz. Und da sind wir schon bei dem super Stichwort. Ja, ich war beteiligt. Ich arbeite ja schon länger mit unserem ehemaligen Vorsitzenden der GEW zusammen, der dann in den Landtag gegangen ist und durfte dort quasi am Ende noch den Prozess des Schulgesetzes begleiten. Also ab der Stellungnahme zu dem Entwurf, der dann rausgegangen ist aus dem Ministerium, konnte ich viele Stellungnahmen lesen, bearbeiten, aber konnte ich auch noch an vielen Fachtagen teilnehmen, wo es zum Beispiel auch um Demokratisierung von Schule ging, hatten SPD, Grüne und Linke zusammen ein Fachgespräch und da gab es sehr, sehr viele Impulse, Ideen und Vorschläge, vor allem auch aus der Schülerinnenschaft, was man machen kann, um Mitbestimmungsrechte zu stärken. Und parallel gab es ja zum Beispiel auch den Prozess der Landesstrategie Mitbestimmung, wo es ja auch schon ganz viele Ergebnisse und Impulse gab. Und das war nochmal gut, viele Vorschläge zu hören. Leider haben es natürlich nicht alle geschafft. Das ist ja immer ein Kompromiss, der ausgehandelt wird, was dann in dem Gesetz steht, im parlamentarischen Prozess und in der Debatte. Aber durch diese vorgeschalteten Veranstaltungen, durch diese Landesstrategie und auch im Anhörungsverfahren haben es dann eben doch nochmal Sachen, die im ursprünglichen Entwurf vom Ministerium noch nicht drin waren, reingeschafft. Und das waren eben vor allem die Stärkung von SchülerInnenrechten oder auch die Pluralität von Schülerzeitungen, Lockerung bei den Schülergruppen und was eben auch ganz neu ist, diese Kategorie Antidiskriminierung und auch bei Konflikten die Ombudsstelle.
Ombudsstelle ist ein schönes Stichwort. Also erstmal unser ehemaliger Vorsitzender heißt der GEW Thüringen, also der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Thorsten Wolf, der jetzt bei den Linken, für die Linke, Partei Die Linke im Thüringer Landtag sitzt und dort der bildungspolitische Sprecher ist. Das nochmal zur Erklärung. Das zweite ist Ombudsstelle. Also wir hatten ja jetzt den Grundkonflikt, also das Beispiel Schulanfangszeit. Schüler und Eltern wollen etwas, überstimmen die Lehrkräfte. Dann gibt es das, die Möglichkeit der aufschiebenden Wirkung, das hast du schon gesagt. Und dann gibt es ja noch das Beispiel oder das Verfahren, wenn die Schulkonferenz mehrheitlich etwas entscheidet, sagen wir Richtung A, der Schulleiter aber sagt, Richtung B ist eigentlich total richtig, ich möchte das nicht, dann greift so eine Ombudsstelle. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, also das ist jetzt neu, dass es eine zentrale Ombudsstelle gibt, die eben in Konfliktfällen vermitteln kann, die weisungsungebunden ist und die quasi so einen Schlichtungsauftrag hat, aber auch teilweise einen Beratungsauftrag für einzelne Gruppen. Also wenn es solche Konflikte gibt, können die sich dran hinwenden. Und das ist auch so ein Beispiel, eben nicht nur die SchülerInnen, sondern auch andere Gruppen, die vielleicht an Konflikten beteiligt sind, also auch Eltern oder Lehrkräfte. Durch die Unabhängigkeit, also weil sie eben nicht Teil der klassischen Schulverwaltung ist, hat sie nochmal eine gewisse Außensicht, kann nochmal anders Impulse setzen oder auf Dinge draufschauen und ist eben nicht weisungsgebunden. Und das ist eine ganz gute Sache, denke ich.
Ein Fazit über die ganzen Maßnahmen, also mehr Mitbestimmung für Schüler, aber auch Eltern und Lehrkräfte, kann man ja noch nicht ziehen, weil das ja erst ab Sommer greift. Oder habt ihr schon andere Erkenntnisse?
Nachdem es diese Änderungsvorschläge gab, gab es ja nochmal ein zweites Anhörungsverfahren, wo sich sehr viele positiv geäußert haben. Also quasi in der Vorausschau, was da kommt, gab es viel Lob. Wenn es dann in die tatsächliche Umsetzung geht, müssen wir natürlich schauen, auch unterstützt durch die Schulordnung, die ja gerade im Entstehen ist und dann ja auch zum Start des Schuljahres greifen soll, weil sie ja nochmal Vorschläge oder beziehungsweise Verfahrensanweisungen gibt, wie dann bestimmte Dinge auch durchzuführen sind. Und ich bin da frohe Hoffnung. Wir sind dann, glaube ich, im bundesweiten Vergleich guten Schritt in Thüringen vorangegangen, was die Demokratisierung von Schulen angeht. Es wäre sicherlich mehr möglich gewesen. Also es gab noch mehr Vorschläge, Impulse. Wie gesagt, aber einen ersten guten Schritt sind wir vorangegangen. Und vielleicht so ein kleiner Wunsch auch aus einer Perspektive eines jungen Menschen, der auch ein Herz für Demokratiepädagogik hat. Ich studiere auch selber Sozialkundelehramt. Mit der Schulordnung kann natürlich auch die Stundentafel angepasst werden. Und ein Punkt von, unabhängig von Prozessen in der Schule, ist natürlich auch das Unterrichtsfach Sozialkunde als Ort der politischen Bildung in der Schule. Das wäre natürlich schön, wenn da auch der Stundenanteil erhöht werden würde. Könnte man bestimmt gut gebrauchen.
Okay, Marcel, vielen Dank für das Interview, für dieses gute Fazit nochmal des Schulgesetzes und natürlich auch deine eigene Meinung. Vielen Dank und wir hören jetzt noch ein bisschen Musik und hören danach das nächste Interview. Bis gleich.
Gerne, vielen Dank für die Einladung.
Bildung in Thüringen. Auch zu hören im offenen Kanal Jena am 2. und 4. Sonntag im Monat ab 16 Uhr.
Willkommen zurück bei Bildung in Thüringen und wir befinden uns jetzt in einem Interview mit dem GEW-Mitglied und Schatzmeister der GEW Thüringen und mit dem Mitglied und Schatzmeister des Landesverbandes Thüringen, des Deutsche Vereinigung für politische Bildung e.V., Mike Stieber. Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Wir wollen heute mit dir mal ein bisschen über diesen Verein, nämlich den Deutsche Vereinigung für politische Bildung e.V. sprechen, denn ich glaube, viele Zuhörerinnen und Zuhörer kennen diesen Verein vielleicht noch gar nicht. Kannst du unseren Zuhörerinnen vielleicht mal diese Vereinigung vorstellen und auch mal dessen Ziele in Betracht auf die Demokratiebildung in Thüringen näher bringen?
Ja, also die DVPP Thüringen ist ein Verein, der im Bundesverband der DVPP organisiert ist, sind also eine Untergliederung. Es gibt in jedem Bundesland einen solchen Landesverband und gegründet wurde die DVPP 1965 und war von Beginn an ein Lobbyverein für Lehrer, die Politik, Sozialkunde, politische Wissenschaften und so weiter unterrichten. Also man sieht schon an diesen Bezeichnungen auch, dass die DVPP die Vielfalt letztlich des deutschen Bildungssystems widerspiegelt. Unser Landesverband gehört eher zu den kleinen Landesverbänden. Wir haben aktuell etwa 60 Mitglieder. Das sind vor allem Sozialkundelehrer. Wir streben noch einen höheren Anteil an. Mhm. Und da sieht man auch schon die Hauptzielgruppe letztlich der DVPP. Neben den Sozialkundelehrern in Thüringen sind auch noch Leute organisiert, die im außerschulischen Bildungsbereich tätig sind und auch an der Uni tätig sind. Aber im Kern sind wir natürlich eine Vereinigung, die vor allem die Interessen der Sozialkundelehrer vertritt. Und insofern unterstehen wir auch sozusagen dem Bundesverband mit seinen Zielen. Und von der Gründung an war es das Ziel der DVBP, die politische Bildung zu stärken.
Wenn du jetzt sagst, Mike, die Interessen der Sozialkundelehrer oder auch der außerschulischen Politik oder Demokratie oder Sozialkunde, Dozentenlehrer, wie auch immer man das nennen will, wenn es darum geht, jetzt hast du schon inhaltlich gesagt, politische Bildung stärken. Was sind denn andere Interessen? Geht es jetzt darum, das Fach zu stärken, mehr Geld für Sozialkundelehrer rauszuholen, bessere Arbeitsbedingungen? Für was macht ihr euch denn so stark insgesamt?
Also ein Schwerpunkt der DVBP war in den letzten Jahren immer gewesen, auch das Fach, das Kernfach politische Bildung in der Schule zu stärken. Aha. Wir kümmern uns weniger um solche Fragen wie könnte man den Sozialkundelehrer an sich besser stellen, sondern unser Ziel ist es, das Fach zu stärken, und damit wird auch natürlich auch der Lehrer in der Schule im Verbund mit anderen Fächern gestärkt. Das heißt, das Fach selbst soll aufgewertet werden. Insofern sind wir natürlich auch interessiert daran, dass alles, was rund um das Fach passiert, gestärkt wird. Insbesondere gerade was in Thüringen in den letzten Jahren passiert ist, ist die Mitbestimmung innerhalb der Schule, die Schülermitbestimmung. Das finden wir einen guten Weg. Das ist letztlich auch etwas, was auch das Fach Sozialkunde stärkt. Und da sind wir natürlich über die Fachgrenzen hinaus aktiv und unterstützen solche Vorhaben der Landesregierung.
Meine Frage ist, geht in die Richtung, wenn du sagst, ihr wollt das Fach stärken. Erstmal, wie ist denn der Stand der Dinge in Thüringen? Also warum muss es überhaupt gestärkt werden? Ist es schon ein starkes Fach oder eher nicht? Und das Zweite ist eine inhaltliche Frage. Warum wollt ihr das denn stärken? Außer, dass es eure Profession ist. Aber was gibt es denn für Gründe, dieses Fach stärker an den Schulen zu etablieren?
Also für uns ist Sozialkunde natürlich eines dieser Fächer, die immer wieder auch, wenn es um politische Bildung und Demokratiestärkung geht, im Mittelpunkt stehen muss. Insofern ist das Ziel natürlich, dass politische Bildung früher einsetzt. Und da hat die DVBP Bund in einer vergleichenden Untersuchung 2018 festgestellt, dass der Umfang in Thüringen mit am geringsten ist, was die Stundenanzahl anbetrifft. Aha. Und wir sehen vor allem darin auch einen Ansatz zu sagen, wenn man die Stärkung des demokratischen Gedankens ernst nimmt und auch eine vertiefende Behandlung im Rahmen der Schule im Unterricht haben möchte, muss man natürlich auch das Ein-Stunden-Fach Sozialkunde Thüringen stärken. Denn Ein-Stunden-Fach bedeutet, dass es häufig durch auch Ausfall oder fachfremde Vertretung kaum in die Tiefe geht und die Nachhaltigkeit, die alle auch wollen und anstreben, in der Praxis kaum umgesetzt werden kann. Insbesondere auch, wenn es darum geht, an außerschulischen Projekten teilzunehmen, da braucht der unterrichtende Lehrer natürlich auch Zeit. Und es fehlt aktuell, und wir wissen das durch unsere Mitglieder und auch durch Befragungen, es fehlt den Lehrern an den Schulen schlicht und einfach an Zeit, diese vielen Aufgaben, die man letztlich auch an die politische Bildung heranträgt, umzusetzen.
Ja, ich würde vielleicht nochmal fragen, für alle Interessierten, die jetzt da Interesse an der DVPB haben, wie kann man denn euch erreichen oder was sind denn, sagen wir mal, Mittel, die ihr zur Außenwirkung nutzt?
Also, wenn man Mitglied der DVPB geworden ist, erhält man regelmäßig Einladungen zu Veranstaltungen und erhält auch die Fachzeitschrift, in der die Landesverbände jeweils ihre aktuellen Veranstaltungen publizieren, und auch dort wird letztlich ein Fachdiskurs geführt zum Fach insbesondere auch didaktische Fragen werden diskutiert. Die DVBP in Thüringen hat einen Schwerpunkt, und der liegt, muss man schon sagen, in den beiden Städten Erfurt und Jena. Der Vorstand trifft sich regelmäßig in Jena meist. Also wer aktiv bei der DVBP mitarbeiten möchte, müsste also diesen Weg auf sich nehmen, nach Jena zu kommen, beziehungsweise es gibt auch Veranstaltungen in Erfurt. Wir versuchen noch in der Breite tätig zu werden. Dort muss ich aber sagen, müssen wir uns letztlich auf aktive Mitglieder an den einzelnen Schulen verlassen. Das funktioniert aktuell sehr gut. Und wir haben natürlich jede Menge Veranstaltungen, die wir anbieten und die wir auch bewerben. Dazu gehört eben ein Kamingespräch, das wir anbieten zu aktuellen Themen rund um die politische Bildung. Das letzte Kamingespräch hat zum Beispiel stattgefunden mit Matthias Quent, einem Forscher zum Thema Rechtsextremismus hier aus Jena. Ja. Wir haben auch andere Veranstaltungen im Angebot. Zum Beispiel gibt es in enger Kooperation mit der Universität Jena die Jena-Politik-Gespräche. Die werden federführend vom Didaktiklehrstuhl der Universität durchgeführt. Und natürlich für die Schulen von größerem Interesse ist unser alljährlich durchgeführter Abiturpreis. Das heißt, wir ermutigen Sozialkundelehrerinnen, uns Schüler mitzuteilen in einem Motivationsschreiben, die es verdient haben, aufgrund ihrer vielfältigen gesellschaftspolitischen Aktivitäten ausgezeichnet zu werden. Das heißt also insbesondere Schüler, die in Schülermitwirkungsgremien aktiv sind, die auch außerhalb der Schule aktiv sind und auch in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern gute und sehr gute Noten haben, können durch uns, durch die DVBP, durch den Vorstand ausgewählt werden und der Abiturpreis wird im Landtag vergeben.
Sag nochmal, wie kann man euch denn erreichen? Ich bin jetzt Sozialkundelehrer und will irgendwie, habe Interesse daran, will mich nochmal belesen, vielleicht sogar beitreten. Wo muss ich mich denn hinwenden?
Also eine Möglichkeit ist natürlich, man geht über das Internet, man geht auf die Website der DVBP Bund und dort gibt es eine Unterseite für Thüringen und über diesen Weg kommt man letztlich an die richtige Adresse, an die Formulare zur Aufnahme. Und natürlich kann man als Student für Politikdidaktik in Jena sich direkt an den Lehrstuhl wenden. Der dortige Professor ist auch Mitglied im Landesvorstand und man kann dort jederzeit auch die Aufnahmeunterlagen erhalten. Aha. Beziehungsweise auch für Lehrer in Ausbildung, also im Referendariat, ist es kein Problem, an die jeweiligen Unterlagen zu kommen, denn weitere zwei Vorstandsmitglieder sind auch in der Ausbildung für die Sozialkundelehrer involviert und bieten das dann auch an, diesen Kontakt herzustellen.
Dann vielen Dank, Mike, für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch bei euch.
Nach diesem Interview-Marathon, wir hatten die Landesvorsitzende der GEW Thüringen dabei, die hat uns etwas über die aktuellen Entwicklungen in Schule, Kita, Hochschule und Corona erzählt. Und weiteren Interviews zum Themenschwerpunkt Mitbestimmung an Schulen und Demokratiebildung an Schulen. Nach diesem ganzen Interview-Marathon und kaum Musik wollen wir uns verabschieden. Wir, das sind Justin Walter und Michael Kummer, und sagen Tschüss bis zur nächsten Sendung. Das ist dann die erste Sendung im Mai.
Ja, genau. Tschüss.